Wir haben uns klar entschieden, wir wollen das machen. Uns war klar, dass wir beide Anwendungsbereiche Wasserstoff und Batterie zur Verfügung stellen müssen. Und jetzt geht es darum, die Breite der Anwendungen mit dem Fahrzeug abzudecken.
Jetzt machen. Der Energiewende-Podcast von E.ON. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Jetzt machen, der Energiewende-Podcast von E.ON. Mein Name ist Rona van der Zander und ich unterhalte mich heute mit meinem Co-Host Leif Erichsen und unserem Gast Martin Daum darüber, wie wir unseren Schwerlastverkehr klimaneutral gestalten können. Also wie gehen LKWs in klimaneutral? Und Martin Daum ist dafür genau der richtige Gesprächspartner, denn er ist der CEO von Daimler Truck und bringt aufgrund seiner jahrelangen Tätigkeit im Nutzfahrzeugbereich viel Wissen und Erfahrung aus genau dieser Branche mit.
Tagtäglich rollen unzählige Lastwagen über Europas Straßen, um die Industrie und in der Folge natürlich uns alle mit Waren zu versorgen. In den allermeisten Fällen sind dies Diesel-LKWs, die Millionen Tonnen CO2 pro Jahr ausstoßen. Wir beschäftigen uns heute mit der Frage, wie sich dies verhindern bzw. zumindest schon mal reduzieren lässt. E.ON ist in dem Bereich bereits aktiv. Beispielsweise hat unser Tochterunternehmen Lechwerke Schnellladestationen für Mercedes-Benz in Betrieb genommen. Auch in Nordeuropa arbeiten wir zusammen mit unseren Partnern Volvo, Carlsberg, Ericsson Okeri und der Öresundbrücke an mehreren Lösungen für den klimaneutralen Gütertransport. Es stellt sich dennoch die Frage, wie könnte man den Schwerlastverkehr im großen Umfang dekarbonisieren? Sind E-Trucks, in denen eine Batterie verbaut ist, die Lösung? Oder können hier auch Wasserstofftrucks helfen? Wo liegen Vor- und wo liegen Nachteile der jeweiligen Konzepte? Sind diese bereits alltagstauglich oder wird das noch dauern? Diese Fragen möchten wir gerne mit Ihnen, lieber Herr Daum, diskutieren. Herzlich willkommen in unserem Energiewende-Podcast.
Ja, zunächst mal von meiner Seite ganz herzlichen Dank für die Einladung, weil es ein unheimlich spannendes und wichtiges Thema ist und deshalb natürlich sehr gerne bin ich bei Ihnen dabei.
Ja, Herr Daum, auch von meiner Seite ein ganz herzliches Willkommen im Podcast. Und bevor wir richtig reinstarten, sollen unsere Zuhörerinnen und Zuhörer Sie natürlich noch etwas besser kennenlernen in unserer kurzen Fragesession Feuer frei. Ich stelle Ihnen jetzt also drei Fragen. Bitte antworten Sie so kurz wie möglich. Frage 1. Wer sind Sie und was ist Ihr Job?
Also mein Name ist Martin Daum, ich bin Vorstandsvorsitzender von Daimler Truck. Daimler Truck stellt im Jahr mehr als 500.000 Lkw auf der ganzen Welt her. Es gibt kein Kontinent, kein Land, wo wir nicht vertreten sind und ich leite dieses Unternehmen seit vielen Jahren.
Was ist wichtig in diesem Beruf?
Sie müssen Technik verstehen, Sie müssen Geschäftssysteme verstehen und Sie müssen einen guten Draht zu Kunden haben und Sie müssen wirklich global denken können, weil LKW ist kein internationales Business, wo wir aus Deutschland die ganze Welt glücklich machen, sondern LKW ist immer lokales Business und dieses Thema weltweite Probleme gemeinsam zu lösen ist meines Erachtens das Spannendste in meinem Beruf und ist genau das, was die Welt heute braucht, auch im Klimawandel. Wie kriegen wir gemeinsam ein gemeinsames Problem gelöst?
Super spannend. Und damit die letzte und dritte Frage, Thema Energiewende. Was sind die ersten drei Begriffe, die Ihnen dazu einfallen?
Ich würde mal sagen, einmal alternativlos notwendig. Mit Bindestrich, das ist aber ein Begriff, also alternativlos notwendig. beim zweiten würde ich sagen, gestalten, nicht jammern. Mhm. Was ganz wichtig ist, weil zu häufig wird geklagt, zu wenig wird gelöst. Das dritte ist, man braucht Mut zur Veränderung. Also keine drei Begriffe, sondern sechs oder sieben.
Notwendigkeit, Gestalten, Mut. Ich glaube, damit können wir schon sehr viel anfangen. Und damit wollen wir auch reinstarten ins Thema. Und wir wollen uns ja heute mit Ihnen gemeinsam angucken, wie die Dekarbonisierung des Schwerlastverkehrs aussieht und warum die auch so wichtig ist. Erstmal ganz allgemein gefragt an Sie. Man hört immer wieder, das geht gar nicht, Schwerlast, LKWs mit Elektro, die müssen so große Distanzen zurücklegen, so viel Gewicht transportieren. Herr Daum, können wir hier überhaupt auf den Einsatz fossiler Brennstoffe wie Diesel verzichten?
Ich sage mal ganz deutlich ja, gehen tut alles. Es ist immer nachher die Frage, zu welchem Preis und mit welchen Nebenwirkungen. Aber gehen tut alles und sein muss, habe ich ja am Anfang in den wichtigen Begriffen gesagt, es ist alternativlos notwendig. Also deshalb gehen tut's.
Welches Potenzial sehen Sie denn grundsätzlich in einer erfolgreichen Dekarbonisierung des Lkw-Verkehrs weltweit?
Wir haben ja beim Lkw-Bereich zunächst mal das Grundthema, dass er absolut notwendig ist. Kein Lkw fährt rum aus Lust und Dollerei, sondern weil es sein muss. Wir könnten auf Autos verzichten. Wir könnten mit dem Fahrrad fahren, wir könnten zu Fuß laufen morgens oder wir könnten den Bus nehmen. Und wenn wir beim Bus sind, sind wir schon wieder beim Nutzfahrzeug. Aber wenn Sie 40 Tonnen Dreck aus einer Baustelle wegfahren, wenn Sie den Abfall Ihrer Straße einsammeln lassen wollen oder wenn Sie in einer arbeitsteiligen Wirtschaft Waren nach A und B bringen wollen, dann geht es ohne Lkw nicht aus. Das heißt, je entwickelter ein Land ist, je arbeitsteiliger eine Wirtschaft, desto mehr LKWs braucht auch eine Volkswirtschaft. Und wir haben immer so ein als Daumengröße in einem entwickelten Land für etwa 1 Million Einwohner braucht es etwa 1000 LKW jedes Jahr. Ein LKW fährt etwa 10 Jahre. Und wenn Sie das jetzt auf Deutschland hochrechnen, dann sind wir bei 84.000 neuen LKWs jedes Jahr, die verkauft werden. Die erreichen 10 Jahre im Schnitt. Also sind es 800.000, 900.000 LKWs, die braucht, um unser Leben in Deutschland so zu führen, wie wir es gewohnt sind zu führen.
Wir wollen uns gleich die einzelnen Lösungen ein bisschen genauer angehen. Also wie kann man diesen Schwerlasttransport dekarbonisieren? Live hat ja in der Intro auch schon ein paar Punkte angesprochen, die möglich sind. Bevor wir genauer auf die einzelnen Lösungen eingehen im nächsten Schritt, zunächst mal von Ihnen so eine Einschätzung. Wie sieht die Situation momentan im Güterverkehr aus? Findet da bereits eine Dekarbonisierung statt? Stehen wir noch ganz am Anfang? Wo sind gerade so die größten Herausforderungen, diesen Transport Bereich umzustellen, so eine Einschätzung der Lage von Ihnen?
Für mich gehört zu dem Thema, ich habe es mal die magische Formel genannt. Wir brauchen gute Produkte der Industrie, wir brauchen eine Infrastruktur für grüne Energie und wir brauchen drittens, was unsere Kunden verlangen, die Kostenparität, weil unsere Kunden, wie ich ja schon gesagt habe, fahren ja auch nicht aus Lust und Dollerei mit den Autos rum, sondern die wollen damit Geld verdienen und sind ihrerseits wiederum nur Dienstleister für andere Industrien. Und das ist Transportgewerbe ist ein ziemlich wettbewerbsintensiver Bereich. Kommen wir vielleicht später nochmal drauf zu sprechen. Also merken, Produkt, Infrastruktur, wir sagen TCO, Total Cost of Ownership, also Kosten. Als ich das entwickelt habe vor etwa 4 Jahren, habe ich dann gesagt, und das Ganze ist wie eine Multiplikation, ein Element 0, gesamtes Ergebnis 0. Als ich das vor 4 Jahren mal in einer Rede entwickelt habe, habe ich gesagt, und im Moment sind alle 3 Dinge 0. Was sich am stärksten im Moment verändert hat, ist das Angebot der Industrie. Da sind wir bei Daimler Truck, aber auch alle unsere Wettbewerber mit guten Angeboten unterwegs, sodass für viele Anwendungen, und wenn ich es in gefahrene Kilometer umrechne, denke ich schon, dass wir 60-70% der Anwendungen CO2-frei zurücklegen können, entweder mit Wasserstoff-Lkw oder mit batterieelektrischen Lkws.
Okay.
Unser Verkauf ist aber ganz weit weg von den 70%. Daimler Truck hat letztes Jahr 522.000 Lkws verkauft, davon 3.000 batteriebetriebene Fahrzeuge. Also 519.000 Diesel. Und selbst wenn wir dieses Jahr auf 6.000 gehen, was schon ein Riesenerfolg wäre, ist immer noch der überwiegende Anteil Diesel betrieben auf der ganzen Welt. Und von daher hat man noch eine sehr, sehr lange Strecke zu gehen.
Aber es tut sich was, das können wir festhalten. Sie haben eingangs gesagt, ja, es geht, diesen Sektor zu dekarbonisieren. Es muss auch gehen, es ist notwendig und vorgerechnet, wie unglaublich viele LKWs wir ja auch brauchen und sich das auch nochmal vor Augen zu führen. Die fahren eben nicht zum Spaß, sondern weil sie eben wirklich nötig sind. Und wir brauchen dafür gute Produkte der Industrie und eine gute Infrastruktur. Und es ist auch schon ganz, ganz viel möglich. Und dann schauen wir doch im nächsten Schritt mal in die Umsetzung live, was gerade schon möglich ist und wie das aussieht.
Genau, auf die Frage freue ich mich ganz besonders, weil Herr Daum, Sie haben es selbst gesagt, in Ihrem Job braucht man ein Verständnis von Technik. Und deshalb vielleicht einmal für den Otto-Normalverbraucher, für den Zuhörer auch zu erklären, welche Möglichkeiten gibt es denn überhaupt, den Schwerlastverkehr klimaneutral zu gestalten?
Also zunächst mal, wir stellen den Antrieb um auf Elektrik. macht wie bei allen, also ich bin selber privat begeisterter E-Pkw-Fahrer, E macht einfach Spaß zu fahren. Warum? Weil die Leistungsentfaltung kommt völlig stufenlos und blitzschnell raus. Und ich erzähle immer die Geschichte, als ich das erste Mal mit einem E-Lkw gefahren ist, war der Chefingenieur neben mir, hat dann gesagt, Herr Daum, ich möchte Sie daran erinnern, das ist ein Prototyp, der hat über 1 Million gekostet und ich habe Angst, dass ich einen zweiten brauche und nicht das Budget dafür habe, so wie Sie fahren. Mäßigen Sie sich. Und wir haben auch bei E-Lkws generell das Thema, dass wir dort mit Dämpfer arbeiten, dass wir einfach die Leistungsentfaltung beschränken, weil es ansonsten das Fahren zu unwirtschaftlich wäre. Also ist ein tolles Ding zu fahren, technisch lösbar. Die große Frage ist immer, wie speichere ich Energie? Und später wird es erweitert, wie transportiere ich in Energie dann zu dem Platz, wo ich sie dann auch brauche? Und in dem Fall müssen wir über grüne Energie sprechen, weil eins ist eine ganz klare Voraussetzung. Wenn ich irgendwo Kohle verbrenne, um daraus Wasserstoff oder Strom herzustellen und dann eine Batterie auflade, damit jemand LKW fährt, dann lieber Diesel im LKW verbrennen. Das hilft der Umwelt deutlich mehr als über mehrere Umwandlungsschritte. Ich brauche also regenerative Energie, die ich in einen LKW reinkriege. Kriege ich in zwei Möglichkeiten rein. Ich lasse die Energie irgendwo erzeugen und fülle damit eine Batterie. Kommt gleich auf die Vor- und Nachteile. Und das Zweite ist, ich lade mir die Energie selber ins Fahrzeug in Form von Wasserstoff und wandle dann diese Energie um in elektrische Energie über eine Brennstoffzelle und fahre dann weiter elektrisch. Es gibt noch eine dritte Möglichkeit aus unserer Sicht. Das ist die direkte Verbrennung von grünem Wasserstoff, das dann auch eine CO2-freie Form ist, die ganz leichte Abgase hat, weil ich einfach mit hoher Hitze Luft verbrenne. Aber was die CO2-Sache an ist, was die Bekämpfung des Klimawandels angeht, aus unserer Sicht eine vollgültige Abgastechnologie ist.
Vor- und Nachteile?
Zunächst mal kann man sagen, ist die Batterie, wenn ich mal eine habe, die einfachste Art, Energie zu speichern. Sie ist, wenn ich die Energiemengen, die ich bei LKWs mache, natürlich ziemlich schwer. Wir sprechen hier bei uns über 600 Kilowatt. Das sind richtig große Brocken, die dann auch relativ lange brauchen, um sie aufzuladen. Auch entsprechend große Energiemengen beim Laden erfordern. Das ist, denke ich, Ladegeschwindigkeit und Infrastruktur ist bei der Batterie das größte Problem. Dazu kommt, dass ich das Gefühl, dass Batterien ziemlich eine teure Technologie ist. Und die Mengen, die wir bräuchten, wenn wir die ganze Welt als mit Batterien in LKWs zu versorgen, dann geht uns irgendwann Lithium und Mangan und andere Metalle aus. Oder sie gehen uns nicht aus, sondern man muss neue Lagerstätten erschließen. Und dann wird das Ganze sehr, sehr teuer. Aber die Investitionen in Batterien sind extrem hoch. Und spielen dann natürlich später im Preis eine Rolle. Brennstoffzelle ist da einfacher, da sind keine Materialien drin, die wir nicht auch heute verwenden. Und die Spuren, die wir von selteneren Materialien haben, haben heute auch in Abgassystemen drin. Da existieren Weltmärkte, die wir dafür nicht ausweiten müssen. Auch die Herstellung von Brennstoffzelle ist verglichen mit einer Batterie relativ einfach. Dann gibt's noch bei uns im LKW-Bereich einen zweiten großen Problem, die sowohl für Batterie als auch Brennstoffzelle gilt. Wir haben eine Vielzahl von Anwendungen und wir denken immer an den Sattelzug, der auf der Autobahn auf der rechten Seite uns doch dann immer wieder nicht begegnet, sondern wir überholen ihn da ist. Aber das sind die viele LKWs. Wir haben Müllfahrzeuge, wir haben Baustellenfahrzeuge, wir haben Kranfahrzeuge, wir haben Fahrzeuge, die in der Holzindustrie arbeiten. Es gibt eine extrem große Breite von LKW-Anwendungen, wo allein vom Platzbedarf der Batterie und der Brennstoffzelle das beim Antrieb unwahrscheinlich schwierig macht. Und dann gibt es viele LKWs, die einen Großteil ihrer Energie nicht für den Vortrieb brauchen. Zum Beispiel denken Sie an Betonmischer, sondern die das Ganze für den Aufbau brauchen. Und dann kommt die Batterie ziemlich schnell an die Grenze. Und da wäre dann ein Wasserstoffverbrenner das geeignete, um einfach die ungeheure Vielfalt der LKWs zu nehmen. Ein ganz aktuelles Beispiel angesichts der Hochwassereinsätze. Wir brauchen 800-Volt-Systeme. Und wenn Sie im Augenblick Bilder angucken in den Nachrichten, dann sehen Sie immer wieder unsere LKWs, wie sie durchs Wasser fahren und irgendwelche Leute zu retten und irgendwelche Güter irgendwo hinzubringen. Das wollen Sie nicht mit 800-Volt-Systemen fahren. Da brauchen Sie was, was verbrennt. Und deshalb wäre dann auch wieder der Wasserstoffverbrenner das Entscheidende.
Der Nachteil von Wasserstoff?
Der Nachteil von Wasserstoff ist, wo kann ich ihn kriegen? Und zwar zu Preisen. Gilt übrigens auch für Schnellladesäulen. Also das ist das Thema, ich will mal so sagen, wenn ich Wasserstoff versus batterieelektrisch vergleiche, jetzt spreche ich mit E.ON, deshalb muss ich ganz vorsichtig sein. Also ich würde in meinem laienhaften Verstand sagen, bei Strom ist die Erzeugung einfacher, ob das jetzt, und immer, wir sprechen immer grün, ja. Also ob das jetzt Windrad oder Solar oder sogar wasserstoffbetriebenes Kraftwerk ist die Erzeugung ist einfacher oder wir nehmen einfach von dem vielen Strom, denn die Welt braucht nur einen kleinen Teil an. Die Verteilung ist aber beim Wasserstoff einfacher. Wenn ich mal Wasserstoff habe, dann kann ich ihn in Tanklastwagen machen und dann kann ich eine Tankstelleninfrastruktur aufbauen, wie wir heute haben. Während ich bei Strom und vor allen Dingen wir brauchen beim Strom pro Rastplatz etwa 20 1 Megawatt Ladesäule. Das heißt, ich brauche eine Energieversorgung für einen Rastplatz von 20 Megawatt. Da sind wir im Kleinstadtbereich, da sind wir im Hochspannungsbereich, um das zu dem Rastplatz zu bringen. Wir brauchen es für jeden Rastplatz überall in Europa. Und das ist erst der Anfang. Und das, denke ich, ist beim Strom das größte Problem. Und beim Wasserstoff ist es überhaupt, wir brauchen Elektrolyseure, die Hunderttausende von Tonnen herstellen. Am besten dort, wo die Sonne ewig scheint, nämlich im Mittleren Osten oder Nordaustralien. Dann braucht man die Schiffe, um den verflüssigten Wasserstoff nach Europa zu bringen. Und dann sind wir wieder unterwegs mit Pipelines und Tankwasserzagen. Die Verteilung ist dann machbar. Beim einen die Erzeugung, beim anderen die Verteilung.
Sie sprechen mir da natürlich total aus der Seele. Die große Herausforderung auch für uns als E.ON bei der Energiewende ist es halt, den erneuerbaren Strom dorthin zu bekommen, wo er auch wirklich gebraucht wird und wann er gebraucht wird. Mhm. Deshalb sprechen wir ja auch mit vielen Unternehmen in der Industrie, wie wir als Verteilnetzbetreiber da unseren Beitrag leisten können. Sie sagten gerade eben, dass Sie im vergangenen Jahr 3000 elektrische Einheiten verkauft haben und es als Erfolg verbuchen würden, in diesem Jahr 6000 Einheiten zu schaffen. Hm. Meine Fragen dazu, wo findet das Ganze statt? In welchen Märkten? Wo sind Elektro-LKWs auch schon nachgefragt? Wer ist da vielleicht auch fortschrittlich und Treiber? Und was sind das am Ende für Einheiten? Sind das die kleinen? Sind das die 40-Tonner? Sie haben ja von den verschiedenen Anwendungsgebieten von LKWs gesprochen.
Breite Frage, gehen wir erstmal drauf, wo unsere Autos im Augenblick hingehen. Also wir wollen natürlich den Fernverkehr dekarbonisieren, weil dort der Impact am meisten ist. Ein Fernverkehrs-LKW fährt in Europa etwa 150.000 Kilometer, in den USA kommt er auf 150.000 Meilen, also nochmal 60% mehr im Jahr. Wenn ich die dekarbonisiert habe, kann ich viele, das andere Extrem ist für mich immer das Feuerwehrfahrzeug, das seine Probleme hat, auf 5.000 Kilometer im Jahr zu kommen. Wo wird im Moment am meisten E-Fahrzeuge verkauft? Das ist dort, wo ich planbare Routen habe und die Autos abends immer an den gleichen Platz kommen. Und damit sind wir im städtischen Bereich, nämlich beim Müllsammel und beim Stadtbusverkehr. Und zwar, ob das jetzt USA oder ob das Europa ist, ist sich gleich. Da gibt's keinen einen Vorreiter. Das sind die Hauptanwendungsgebiete. Das zweite sind natürlich die etwas kleineren, was wir Verteil-LKW nennen, wo wir von unserer Tochterfirma Mitsubishi Fuso den E-Canter einsetzen. Das ist so im 8 bis 10 Tonnenbereich Innenstadt nah. Das ist der zweite. Und dann sage ich, sind vielleicht von den 3000 sind etwa 300 Autos, die in dem länger Frachtverkehr, also wo man auf Leistungen von 80 bis 120.000 Kilometer im Jahr kommen, einsetzen.
Daimler Truck, hatten Sie eingangs gesagt, ist einer der großen Player unter den LKW-Herstellern. Mich würde tatsächlich die strategische Vorgehensweise des Konzerns interessieren. Wie gehen Sie voran? Welche Entscheidungen müssen getroffen werden für die Umgestaltung des Schwerlastverkehrs auf Klimaneutralität?
Also als wir vor 4 Jahren ernsthaft immer schwierig. Das Wort auch vorher war, weil ernsthaft war, vorher haben wir uns nicht vorstellen können, dass sie überhaupt einen Markt finden, weil die Kosten sind deutlich höher. Und deshalb ist für mich der politische Wille, und der politische Wille hat immer zwei Sachen. Es ist nicht nur der Gesetzgeber, der den politischen Willen haben muss, es ist auch der Wähler, der den Gesetzgeber nach 4 Jahren wieder ins Amt bringt. Das ist übrigens für mich eines der größten Gefahren bei dem ganzen Thema, dass der nicht mitspielt und dann wir Sand ins Getriebe bringen. Und wir müssen es machen, weil wir wollen den Klimawandel bekämpfen. Und Güterverkehr, Sie haben es ja am Anfang auch gesagt in Ihrer Anmoderation, ist ein erheblicher Beiträger zur CO2-Ausstoß und kann nicht ersetzt werden. Also muss es gemacht werden. Alternativlos notwendig war eines, Frau van der Zander, meiner Worte am Anfang. So, es wird aber teurer werden. Und wir haben uns das, sagen wir, vor 8 Jahren haben wir uns das nicht vorstellen können. Dann in der Zeit zwischen vor 8 Jahren, vor 4 Jahren, haben wir dann uns an überlegt, wie die Produktprojekte aussehen können. Und inzwischen sind wir sogar bei den Produkten weiter. Wir haben vor 4 Jahren die ersten Busse, die ersten Leicht-Lkw auf den Markt gebracht. Wir sind heute mit einem breiten Programm unterwegs und wir haben jetzt Fahrzeuge in der Entwicklungspipeline, die in den nächsten 3-4 Jahren auf den Markt kommen, die aus meiner Sicht so ausgereift und so gut sind, dass jeder Kunde das Ding bedenkenlos kaufen kann, und zwar egal für welche Transportaufgabe. Mhm. Und das ist auch das, was wir zurückgespiegelt bekommen. Wir haben jetzt zum Beispiel wir haben eine eActros 600 genannt. Das ist unsere Sattelzugmaschine mit einer 600 Kilowatt Batterie, kann 500 Kilometer fahren. Da sind die Rückmeldungen sowohl von der Fachpresse als auch von den Kunden schlichtweg begeistert, sowohl von der Fahrfähigkeit, der Leistungsfähigkeit des Autos. Da gibt es keine Einschränkungen. Das Gleiche gilt für unsere Wasserstoff-LKWs. Wir sind sowohl die Fernstrecke als auch, für uns ist immer die Königsdisziplin, voll beladen über den Brennerpass, weil über Berge zu fahren ist mit LKWs deutlich schwieriger als in der Ebene und unbeladen zu rollen. Und das haben wir auch hingekriegt. Also wir haben die Produkte alle entwickelt und die kommen jetzt eins ums andere in Serie auf den Markt und sind gut unterwegs. Und da, wo wir am besten unterwegs sind, im Stadtbusbereich, da sind wir im Augenblick schon im Tausenderbereich und damit auch 30-40% unseres Absatzes unterwegs. So, strategisch, wir haben uns klar entschieden, wir wollen das machen. Uns war klar, dass wir beide Anwendungsbereiche Wasserstoff und Batterie zur Verfügung stellen müssen. Und jetzt geht es darum, die Breite der Anwendungen mit dem Fahrzeug abzudecken.
Das heißt, wir können festhalten, erstmal E-Lkw macht genauso viel Spaß wie E-Auto fahren. Wir haben ja schon viel über das, wie viel Spaß es macht, E-Auto zu fahren, hier gesprochen. Also das ein Learning heute, aber eben auch die Technologien sind da, Sie arbeiten da dran. Beide Batterie als auch Wasserstoff, es gibt die Möglichkeiten. Und jetzt kann man sagen, das größte Hemmnis gerade, die größte Herausforderung ist jetzt eben noch, die Infrastruktur auch in der Breite so aufzustellen, dass es wirklich realistisch umsetzbar wird in der Menge.
Frau van der Zander, nee, ich würde noch eins zwischen reinschieben. Ja. Sie haben ja richtig gesagt, es macht Spaß. Aber am Anfang habe ich gesagt, keiner fährt zum Spaß mit den Autos rum. Das ist genau unser Problem. Ja. Und da kommt das ganze Thema Kostenneutralität rein. So ein Auto wird deutlich teurer. Wenn wir heute von einer 600 Kilowatt Batterie sprechen und wir sprechen von 100 Euro pro Kilowatt, dann sind das Preise, die wir heute noch nicht erzielen können. Dann sprechen wir für 60.000 Euro, die allein die Batterie kostet. Der gesamte Dieseltriebstrang, und da ist Achse, Tank, Kühlung, Getriebe, alles, was Sie brauchen mit dabei, kostet nur die Hälfte. Sie brauchen aber zusätzlich ja noch Rekuperation, E-Motor, Ladestruktur. Das Ganze ist auf dem 800-Volt-System. Wir laufen heute mit 24-Volt-System. 800 Volt müssen Sie an die Absicherung im LKW ganz andere Anforderungen haben. Das Ding wird teurer. Jetzt kommt die große Frage, was ist der Strompreis? Wird der Strompreis 10 Cent per Kilowattstunde sein oder liegt er bei 40 Cent per Kilowattstunde? Jetzt stellen Sie sich mal vor, wir würden bei Diesel zwischen 1,50 Euro und 6 Euro nicht genau wissen, was Diesel kostet. Ja, und das Gleiche können wir bei Wasserstoff machen. Im Augenblick ist für mich, wir brauchen eine Bepreisung von CO2. Wir haben das in Deutschland eingeführt, da ist Deutschland Vorreiter auf der Welt, in dem über die Maut eine Spreizung stattfindet, dass Sie pro Kilometer für ein ZEV-Fahrzeug etwa 30 Cent Mautnachlass kriegen. Aber diesen brauchen wir zwingend, damit das E-Thema für den Kunden, dass er nur dran denken kann. Ganz am Anfang, die ersten Fahrzeuge waren alle subventioniert, aber sie können nicht E-Fahrzeuge subventionieren. Ich halte es auch für einen ganz falschen Weg, wie wir beim PKW auch gesehen haben, weil sich dann der Verbraucher an eine völlig falsche, nicht kostenrelevantes Preislevel gewöhnt. Und wenn man es dann absetzt, die Subvention, dann will keiner mehr kaufen. Für mich ist viel wichtiger, der Staat investiert in Infrastruktur mit als in ein Fahrzeug. Aber wieder zurück zum eigentlichen Thema. Es ist teurer und wir brauchen eine CO2-Bepreisung. Ohne CO2-Bepreisung wird die Transportindustrie nicht dorthin kommen. Das ist für mich das zweite Learning. Und dann kommt das dritte Learning, das natürlich auf die Infrastruktur ankommt, und zwar die Verteilung von grüner Energie. Und da, um eine Zahl zu haben, wir brauchen etwa 35.000 Schnellladepunkte, und Schnellladung fängt bei uns bei 700 Kilowatt Lade an. Wir haben heute in ganz Europa etwa 50. Wenn wir bis 2030 35.000 brauchen, brauchen wir jeden Monat 400 neue Ladepunkte. Die wir diesen Monat nicht machen, müssen dann am Ende obendrauf, und dann wissen wir, wie schwierig das ist, jeden Monat das loszutreten. Und dann, weil irgendwann kommt ziemlich bald sogar die dahinterstehende Hochvolt-Leitungsinfrastruktur im Hintergrund, weil ich ja nicht nur einfach eine Ladesäule aufstellen kann. Das ist das eigentliche Problem und die eigentliche Herausforderung. Und deshalb wiederum Wasserstoff, weil der leichter zu verteilen ist.
Also CO2-Bepreisung haben wir jetzt noch angesprochen und können wir festhalten, und natürlich die große Herausforderung der Infrastruktur. Wir haben über die Lösung jetzt der Dekarbonisierung des Schwerlastverkehrs gesprochen und, glaube ich, auch ganz gut aufgezeigt, was sind Vor- und Nachteile, wo stehen wir gerade. Und Sie haben schon so ein paar Mal ein bisschen gestriffen den Personentransport, Busse. Das Wort Busse ist schon ein paar Mal gefallen. Was für Lösungsmöglichkeiten bestehen denn da und wo unterscheiden sich diese von LKWs?
Also zunächst mal im Stadtbusbereich, dass ich klar begrenzte Routen habe und dann die Routenführung so nehmen kann, dass es dann auch mit dem Laden passt. Meistens sind ja die Stadtbusbetriebe auch in der Regie der Stadtwerke. Die Stadtwerke haben immer guten Zugang zum Strom, und die Busdepots sind auch immer, ich sag mal, energiemäßig ganz gut erschlossen. Dann kommen die Busse über Nacht ankommen. Meisten Busse parken dann abends um 10 Uhr, gehen dann morgens um 6 wieder auf Route. Habe ich 8 Stunden Zeit, muss ich auch nicht unbedingt ganz schnell laden. Kann ich dann mit intelligenten Ladestrukturen, hänge ich jeden Bus an eine Säule, damit er über Nacht lädt, aber den Computer channelt, kanalisiert den Strom so, dass es am Ende gut geladen wird. Also beim Bus ist es machbar. Beim Bus übrigens das größte Problem ist nicht, in dem Fall auch nicht der Vortrieb, sondern Busse müssen gekühlt und im Sommer gekühlt, in dem Winter geheizt werden, und reißen alle 2 Minuten die Türen weit auf. Und damit ist der ganze Kühlungs- und Heizungseffekt weg. Also ist die Kühlung deutlich der schwierigere Teil beim Bus. Aber gelöst, und deshalb sage ich 100% umstellbar bis 2030, halte ich für die fast einfachste Anwendung. Ganz in die Nähe kommt das Sammeln von Müll, zumindest. Aber auch dort ist der Betrieb der Mülltrommel häufig energieintensiver als der Betrieb des Fahrzeugs. Kann man vielleicht so eine Zahl aus der Dieselwelt: Wenn Sie heute mit 40 Tonnen über bergiges Gelände fahren, brauchen Sie etwa 27 Liter Diesel auf 100 Kilometer. Wenn Sie Müll sammeln in einer Stadt mit flachem Gelände machen, brauchen Sie etwa 100 Liter auf 100 Kilometer, weil eben Stop and Go, und hinten geht eine große Trommel, die braucht deutlich mehr Energie. Aber kriegt man auch wieder hin, weil dann sind es kürzere Routen, muss vielleicht der Müllbetreiber, Sammler mehr LKWs kaufen, weil die häufiger dann wieder zum Depot zurück müssen. Aber Sie sehen, das kommt dann halt alles auf die Preise fürs Müllsammeln obendrauf, wird teurer, aber ist die Dekarbonisierung da. Das sehe ich schon als die Bereiche, die am schnellsten und leichtesten gehen.
Super. Sie haben gerade auch schon eine Zukunftszahl in den Raum geworfen. 2030 ist gerade gefallen, bis dahin die Umstellung zu schaffen. Und wir wollen im letzten Schritt jetzt auch einmal noch in die Zukunft gucken. Ich halte mal fest für das, was wir gesprochen haben, wo wir gerade stehen. Das haben wir ja schon zwischendurch zusammengefasst. Es tut sich unglaublich viel. Es hat sich schon unglaublich viel getan. Es geht jetzt darum, die CO2-Bepreisung und auch die Infrastruktur entsprechend hinzubekommen. Und ich fand auch nochmal sehr spannend von Ihnen den Gedanken zum politischen Willen, nicht nur von den Parteien, sondern auch von den Wählern und Wählerinnen, die dann da auch mitziehen müssen. Und damit wollen wir mal einen Ausblick in die Zukunft wagen.
Genau, und Sie sprachen von 2030. Ich könnte jetzt auch von den nächsten 30 Jahren sprechen. Tatsächlich geht es mir darum, wie schauen Sie in die Zukunft und was glauben Sie, werden die zentralen Entwicklungen in den kommenden Jahren und Jahrzehnten sein?
Also Herr Eriksson, 30 Jahre, so lange haben wir keine Zeit. Ja, wenn wir das Paris-Abkommen, da haben sich die Staaten der Welt vereinbart, bis 2050 den Anstieg der Temperatur auf 1,5 Grad zu begrenzen. Dafür haben wir ein gewisses CO2-Budget. Dafür dürfen wir eigentlich ab 2050 kein weiteres CO2 mehr in die Luft lassen. Wenn die LKWs 2050 kein CO2 in die Luft lassen dürfen, aber 10 Jahre im Durchschnitt fahren, dann sind wir schon bei 2040, wo wir beim Diesel sind. Dann würde ich sagen, so 10% der LKWs können auch auf alle Zeiten mit Diesel fahren, die aber nicht viel unterwegs sind. Wir sind beim Feuerwehrauto, beim Waldbrand bekämpfenden Unimog, also lauter exotische Anwendungen mit wenig Laufleistung. Aber beim Großen und Ganzen sind wir bei 2040. Wir sind es übrigens weltweit. Ja, ist dann nicht nur ein deutsches Thema. Wir verkaufen in Brasilien, in Saudi-Arabien, in Indonesien, sind wir jeweils Marktführer. Das sind Länder, die noch viel weiter weg sind. Also die Uhr tickt. Und so sind wir dann gekommen, dass eigentlich entscheidende Punkte sind 2030. Und deshalb ist unser Ziel, dass wir bis dahin den Fernverkehr in Europa, in Nordamerika, in Japan auf eine komplett CO2-freie Lösung umstellen. Das hat die Ladepunkte, über die wir vorhin besprochen haben, zur Folge. Es ist die Notwendigkeit des grünen Wasserstoffs, wo ja auch sehr viel politische Aktivitäten da sind. Es ist bei uns immer ein gesamteuropäisches Thema, wenn man von der Globalität runter. Es kann nie eine Deutschlandlösung alleine sein, weil LKWs von Schweden bis Spanien und von Bulgarien bis England frei unterwegs sind und sich da auch nicht einschränken lassen können. Sonst haben wir wieder einen Diesel-LKW. Und da tickt die Uhr heute. Und da sind wir als Industrie und auch mit E.ON, ja, Sie auf der Infrastrukturseite, weiß ich, genauso aktiv dabei. Und ich glaube, wir hören alle die Uhr ticken. Und es ist von Ihrem Unternehmen, genauso wie von unserem Unternehmen, ein Daueranliegen auch zu den Politikern zu sagen, wir brauchen die Unterstützung jetzt. Wir dürfen nicht warten. Wir tun was. Ihr müsst auch von eurer Seite aus tun. Und vor allen Dingen nicht wieder Rückschritte machen. Also meine größte Angst ist, dass man sich aus Populismusgründen entschließt, das Ganze zurückzudrehen und dann einfache Geschenke macht, indem man Energie billiger macht. Und dann sind wir wieder bei Kohlenwasserstoff, weil es die billigste Energie ist.
Herr Daum, Sie haben damit schon eine Zukunftsvision gestrichen. Wir haben immer die letzte Frage für unsere Gäste, einmal noch so die Vision, die ganz persönliche Vision auch zu teilen, bei Ihnen auch mal ab vom Schwerlasttransport. Wie sieht Ihre Vision der Energiewende aus? Wie sieht die zukünftige Energiewelt aus?
Die zukünftige Energiewelt muss alternativlos CO2-frei sein. Diese Welt wird teurer werden. Wir werden mehr für Energie ausgeben werden, aber dafür werden wir weniger für Folgekosten des Klimawandels auszugeben haben. Es wird Aufgabe der Politik sein, das auch sozial auszugleichen. Wir als Industrie sind Teil der Lösung und nicht das Problem.
Vielen, vielen Dank für die Einblicke und die Einschätzung, die Sie heute geteilt haben. Ich habe viel mitgenommen.
Hat riesen Spaß gemacht, sehr gute Fragen. Und man sieht ja, es ist ein total spannendes Thema, wo wir uns noch lange hätten weiter unterhalten können. Aber Sie werden ja noch weitere Podcasts machen und ich bin gespannt, welche Themen Sie da hochziehen.
Herzlichen Dank, Herr Daum.
Ja, live, wieder viel gelernt heute. Was hast du denn mitgenommen aus dem Gespräch mit Herrn Daum?
Auch auf die Gefahr hin, dass ich mich wiederhole. Ich fühle mich schon wieder erwischt, denn Herr Daum hat es eingangs gesagt, die meisten denken beim Schwerlastverkehr als erstes an den LKW, den man ständig auf der Autobahn überholt. Bestenfalls mit dem eigenen E-Pkw. Aber LKW ist viel mehr. Es gibt unterschiedlichste Anwendungsbereiche, das ist für mich nochmal klar geworden. Es gibt die Müllabfuhr, es gibt den Zulieferverkehr, es gibt Busse, die auch dazu gehören. Also ein sehr, sehr breites Business, sehr, sehr viele Anknüpfungspunkte, um dort zu dekarbonisieren. Aber das Business an sich, das sagte Herr Daum ja auch, ist lokal. Das heißt, es findet in den Ländern statt, in den Städten statt. Es gibt kein internationalen Markt, der das generell regelt. Eine, wie ich finde, sehr, sehr wichtige Erkenntnis. Und was er auch sagte, und das hallt bei mir nach, wir können aufs Auto verzichten, aber nicht auf den LKW. Und das zeigt, was für ein wichtiges Thema wir heute diskutiert haben. Die Dekarbonisierung des Schwerlastverkehrs ist ein wichtiges Element zum Gelingen einer erfolgreichen Energiewende.
Absolut. Und ich fand auch mal wieder den Blick hinter die Kulissen so spannend, den Blick hinter die Kulissen der Industrie und zu hören, dass sich schon so viel tut und dass es kein Zurück mehr gibt, beziehungsweise hoffentlich kein Zurück mehr. Das hat Herr Daum ja auch angesprochen, dass ihn das fast ein bisschen besorgt, dass wir manche Sachen wieder zurückdrehen oder eben nicht mit so viel Eifer weiterverfolgen. Und auch, das habe ich zwischendurch schon gesagt, dass der politische Wille eben nicht nur von den politischen Parteien kommt, sondern auch von uns als Wählern und Wählerinnen und im Sinne von jetzt machen, was wir ja auch immer wieder diskutieren, auch da nochmal zu reflektieren, was können wir mittragen, mit unterstützen und eben auch mitwählen für eine nachhaltigere Zukunft. Und damit vielen Dank an euch fürs Zuhören. Weitere Infos zum Podcast findet ihr wie immer unter www.eon.com. Alle wichtigen Links natürlich auch in den Shownotes. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann empfiehlt ihn gerne weiter. Bis zum nächsten Mal. Wir hören uns.
Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Reinhören.
Jetzt machen. Der Energiewende-Podcast von E.ON.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.